Deutschlandfunk, das war der Tag.
Heute mit Peter Sawicki. Schönen guten Abend. Wie gesund oder besser gesagt, wie stark erkrankt ist US-Präsident Donald Trump wirklich? Das ist nicht nur in Washington, fast genau 4 Wochen vor der Wahl derzeit die große Frage. Trumps Ärzte verbreiten nach seiner Corona-Infektion heute Zuversicht, was aber auch Skepsis hervorruft. Wir berichten darüber gleich. Ebenso wie über die anhaltenden Wochenendproteste in Belarus, wo jetzt internationale Journalisten offenbar nicht mehr legal arbeiten können. Außerdem blicken wir auf die Corona-Proteste in Konstanz an diesem Wochenende zurück. Und wir schildern die bisher bekannten Einzelheiten eines mutmaßlich antisemitischen Angriffs in Hamburg. Das Ganze dann später in der Sendung. Beginnen wollen wir mit einem Blick auf eine Debatte, die in Berlin wieder stärker geführt wird. Die Corona-Pandemie, sie greift ja in fast alle Lebensbereiche ein. Und eines der sichtbarsten Merkmale ist das verstärkte Arbeiten von zu Hause aus. Jeder zweite Deutsche soll derzeit sogar schon im Homeoffice tätig sein. Und nicht wenige wollen, dass es auch nach dem Ende der Pandemie einen Anspruch darauf gibt. Weshalb Arbeitsminister Hubertus Heil genau das in einem Gesetz festschreiben will. 24 Tage Anspruch auf mobiles Arbeiten sieht der Entwurf vor, was aber bisher nicht alle in der Koalition gutheißen. Volker Findhammer berichtet.
Es hat dann doch länger gedauert, bis Arbeitsminister Hubertus Heil seinen Gesetzentwurf zum mobilen Arbeiten in die Ressortabstimmung geben konnte, der ursprünglich ein Rechtsanspruch auf Homeoffice werden sollte. Aber da wäre der Koalitionspartner nicht mitgegangen. Vor allem Wirtschaftsminister Peter Altmaier hatte sich frühzeitig dagegen gestellt, um den Unternehmen nicht noch weitere Pflichten in der Krise aufzuerlegen. Vor diesem Hintergrund legt Hubertus Heil nun eine abgespeckte Lösung vor. Dort, wo es möglich ist, sollen alle Angestellten einen gesetzlichen Anspruch von mindestens 24 Tagen pro Jahr für mobiles Arbeiten bekommen, sagte er der Bild am Sonntag. Sofern keine betrieblichen Gründe zwingend dagegen sprechen würden. Und diese 2 Tage pro Monat sieht er als einen guten Anfang für eine flexible Arbeitszeitgestaltung der Beschäftigten. Darüber hinaus könnten in Tarifverträgen oder Betriebsvereinbarungen mehr ermöglicht werden.
Da, wo es lebenspraktisch nicht geht, in den Unternehmen geht es nicht. Da müssen Unternehmen auch die Möglichkeiten haben zu sagen, das geht betrieblich nicht. Aber da, wo es möglich ist, Beschäftigten es zu verwehren mit dem einfachen Prinzip Nein, das soll nicht mehr möglich sein. Und das heißt, den Beschäftigten einen rechtlichen Anspruch zu geben, das auch zu ermöglichen.
Hatte Hubertus Heil am vergangenen Freitag noch im Deutschen Bundestag erklärt. Das Bundesarbeitsministerium hat, so Heil in der Bild am Sonntag, eine Studie zum Homeoffice in der Corona-Pandemie in Auftrag gegeben. Demnach haben in den zurückliegenden Monaten Juli und August 36% der angestellten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Homeoffice gearbeitet. Das entspricht gut 14,6 Millionen Beschäftigten in Deutschland. Im Vorjahreszeitraum lag der Anteil bei 24%. Und 87% derjenigen, die während der Pandemie zu Hause gearbeitet haben, seien sehr zufrieden oder zufrieden gewesen.
Ich kann aus persönlicher Erfahrung sagen, Homeoffice und Homeschooling, das geht überhaupt nicht zusammen, um das mal klar zu sagen. Und klar ist auch, dass bei aller Flexibilität die Arbeitszeitgesetze auch im Homeoffice durchgesetzt werden müssen. Und dass es da zum Beispiel Möglichkeiten der digitalen Arbeitszeitaufzeichnung auch geben muss. Wir wollen nicht die Entgrenzung der Arbeit ins Privatleben. Und der allverfügbare Mensch ist nicht mein Menschenbild und ist nicht das Leitbild der sozialen Marktwirtschaft. Deshalb werden wir auch dazu Vorschläge machen.
So sollen die Arbeitgeber sicherstellen, dass die Arbeitszeit der Angestellten im Homeoffice vollständig erfasst wird. Ansonsten droht dem Entwurf zufolge ein Bußgeld von bis zu 30.000 Euro. Und während der festgelegten Arbeitszeit in den privaten Räumen soll auch die gesetzliche Unfallversicherung greifen und deshalb noch vorhandene Gesetzeslücken geschlossen werden. So sollen beispielsweise auch Unfälle auf dem Weg zur Schule oder der Kita als Wegeunfall mitversichert werden. Kritik kommt bereits aus 2 Richtungen. Der Arbeitsmarktexperte der FDP, Johannes Vogel, hält einen modernen Rechtsrahmen für mobiles Arbeiten zwar für längst überfällig, aber vor diesem Hintergrund sei Heils Vorschlag völlig aus der Zeit gefallen, weil der Arbeitsminister sich weigere, das Arbeitszeitgesetz anzufassen und für insgesamt mehr Flexibilität zu sorgen. Dagegen ist für DGB-Chef Rainer Hoffmann der geplante Rechtsanspruch von bis zu 24 Tagen im Jahr eindeutig zu wenig. Dem Bedürfnis vieler Beschäftigter werde das kaum gerecht. Ein solcher Minimalanspruch sei eine Konzession an die Arbeitgeber, die bei dem Thema immer noch blockieren würden. Mobiles Arbeiten müsse für die Beschäftigten immer freiwillig sein, betonte Hoffmann. Es dürfe deshalb nicht dazu kommen, dass die Arbeitgeber über die Privaträume ihrer Beschäftigten verfügen und die Büros in den Unternehmen einfach wegrationalisieren. Das müsse bei allen Veränderungen unmissverständlich klar sein.
Der Bericht von Volker Findhammer aus Berlin. Die Pflege ist im Gesundheitssektor einer der Bereiche, in denen die Kosten seit Jahren immer weiter steigen. Heimbewohner müssen oft eine höhere vierstellige Summe aus eigenen Mitteln pro Monat dazu zahlen. Und Gesundheitsminister Jens Spahn will den Eigenanteil jetzt auf maximal 700 Euro pro Monat begrenzen. Evi Seibert mit den Reaktionen.
Die Gefahr, in die Sozialhilfe abzurutschen, ist nicht gebannt. So beurteilt die Grünen-Pflegeexpertin Schulz-Asche den Vorschlag des Gesundheitsministers. Schon heute liegen die Eigenanteile im Schnitt bei mehr als 780 Euro. Der Entlastungsversuch von Spahn würde da kaum wahrgenommen werden. Gesundheitsminister Spahn hat vorgeschlagen, den Eigenanteil in der Pflege zu deckeln auf maximal 700 Euro pro Monat und höchstens 3 Jahre lang. Daran gibt es auch Kritik von Patientenschützern. Sie erklären, dass mehr als die Hälfte der Heimbewohner schon nach einem Jahr gestorben ist. Es gäbe also kaum Pflegebedürftige, die 3 Jahre in einem Heim lebten und die deswegen vom Spahn-Vorschlag profitieren würden. Außerdem würde diese Höchstgrenze von 700 Euro schon jetzt von der Hälfte der Bundesländer gar nicht erreicht werden. Die reinen Pflegekosten sind auch nur ein Teil des Eigenanteils. Es kommen noch Verpflegung und Investitionskosten hinzu. Spahn will mit seiner Reform zum einen die Kosten für die Heimbewohner senken, zum anderen will er aber auch die Löhne für Pflegerinnen und Pfleger erhöhen. Heimbetreiber, die das Personal nicht nach Tarif bezahlen, und das sind mehr als die Hälfte, sollen künftig Leistungen nicht abrechnen können. Außerdem sollen Menschen, die ihre Familienangehörigen zu Hause pflegen, weiter entlastet werden.
Wie unberechenbar das Coronavirus den Präsidentschaftswahlkampf in den USA gemacht hat, das wurde vergangene Woche überdeutlich, als bekannt wurde, dass sich der Präsident selbst infiziert hat. Donald Trump wird derzeit weiter isoliert, medizinisch behandelt und trotz widersprüchlicher Aussagen zu seinem Gesundheitszustand ist schon davon die Rede, dass er bald ins Weiße Haus zurückkehren könnte. Trumps bisheriger Umgang mit der Pandemie wird aber weiter alles andere als honoriert, laut neuesten Umfragen. Aus Washington dazu Katrin Brandt.
Der Gesundheitszustand von Präsident Trump verbessert sich weiter, sagen seine Ärzte und wagen einen Blick in die Zukunft.
Our hope is that we can plan for a discharge as early as tomorrow to the White House, where he can continue his treatment course.
Wir hoffen, dass wir morgen schon seine Entlassung planen können, sagte Dr. Garibaldi. Im Weißen Haus soll der Präsident dann seine Behandlung fortsetzen. Nach der widersprüchlichen und sehr optimistischen Pressekonferenz von gestern bemühte sich Trumps persönlicher Arzt Dr. Sean Conley um mehr Transparenz. Er habe die fröhliche Haltung seines Teams widerspiegeln wollen, sagte er. Tatsächlich aber war es dem Präsidenten am Freitagmorgen nicht gut gegangen.
President had a high fever and his oxygen saturation was transiently dipping below 94%.
Der Präsident habe hohes Fieber gehabt und das Sauerstoffniveau im Blut sei kurzzeitig auf unter 94% abgesackt. Das sei 2-mal passiert. Trump erhalte im Rahmen seiner Therapie deshalb nun Steroide. Seit Freitag habe er kein Fieber mehr, er sei auch nicht kurzatmig.
Today he feels well, he's been up and around. Our plan for today is to have him to eat and drink. Be up out of bed as much as possible to be mobile.
Heute fühle er sich gut, sagte Dr. Garibaldi. Er ist auf. Die Ärzte wollen, dass er isst und trinkt und so viel wie möglich auf den Beinen ist. Untersucht werden auch Trumps Lungen.
Yeah, so we're tracking all of that. There's some expected findings, but nothing of any major clinical concern.
Wir erwarten, dass wir etwas finden, aber nichts, das uns medizinisch groß beunruhigen würde, so Dr. Conley. Auf Nachfragen von Journalisten wollte er aber nicht eingehen. Trump selbst hatte am Samstag noch ein Video aus dem Krankenhaus veröffentlicht, in dem er davon sprach, dass es ihm gut gehe, die nächsten Tage aber die wahre Prüfung sein würden. Außerhalb des Krankenhauses diskutieren Republikaner und Demokraten die politischen Folgen der Erkrankung. Nancy Pelosi wünschte den Trumps gute Besserung, aber
But I hope it will be a signal that we really have to do better in preventing the spread of this virus.
Sie hoffe aber auch, dass dies ein Signal sei, dass Amerika besser darin werden müsse, die Verbreitung des Virus zu verhindern, sagte die Demokratin bei CBS. Im Trump-Lager wird die Erkrankung des Präsidenten anders gedeutet. Die Vorsichtsmaßnahmen zum Schutz des Präsidenten seien unglaublich, sagte Steve Cortez aus dem Wahlkampfteam bei Fox News.
Given that he is probably the most protected person on earth, the fact that he still got infected shows us that unfortunately this virus has that kind of power.
Obwohl er der womöglich am besten beschützte Mensch der Welt sei, habe er sich trotzdem infiziert, so Cortez. Das zeige die Macht des Virus. Die Gesellschaft müsse sich deshalb vernünftig schützen, dürfe aber nicht über einen erneuten Lockdown nachdenken. Im Wahlkampf wird nun Vizepräsident Mike Pence für den Präsidenten einspringen und nächste Woche nach Arizona reisen. Auch Trumps Kinder helfen aus, müssen aber noch ihre Testergebnisse abwarten. Die Debatte der Vizes zwischen Pence und Kamala Harris soll wie geplant am Mittwoch stattfinden, aber unter verschärften Sicherheitsbedingungen. Aktuelle Meinungsumfragen zeigen, dass Joe Biden seinen Vorsprung vor Trump weiter ausgebaut hat. 2 von 3 Amerikanern glauben zudem, dass Trump sich wahrscheinlich nicht angesteckt hätte, wenn er das Virus ernster genommen hätte, heißt es in einer neuen Umfrage von Reuters und anderen. Eine steigende Mehrheit sei zudem nicht einverstanden, wie Trump mit der Corona-Krise umgehe.
Über den Gesundheitszustand von US-Präsident Donald Trump berichtete Katrin Brandt. Es sind seit vielen Wochen, vor allem sonntags, die gleichen Szenen. Zehntausende Menschen, vielleicht sogar noch mehr, gehen in Belarus auf die Straße und drücken ihren Unmut über Präsident Alexander Lukaschenka aus. Dieser wird ja von immer weniger Staaten offiziell anerkannt. Beeindrucken lässt er sich davon bisher nicht, auch nicht von den kürzlich erlassenen Sanktionen von Seiten der EU. Wobei es in Belarus selbst auch für ausländische Medienvertreter immer heikler wird, offensichtlich. Stefan Lag fasst den Tag zusammen.
Solidarisches Hupen der Autofahrer in der belarussischen Hauptstadt Minsk. Auch heute waren es wieder Zehntausende, einige Beobachter sprechen sogar von 100.000, die gegen Präsident Lukaschenko auf die Straße gingen. Der Nachrichtenkanal Telegram zeigte Bilder von Demonstranten, die wie schon so oft in den vergangenen Wochen die historische weiß-rot-weiße Landesfahne schwenkten, das Symbol der belarussischen Demokratiebewegung. Da allen ausländischen Berichterstattern vorher mit sofortiger Wirkung die Akkreditierung entzogen worden war, gestaltete sich die Berichterstattung schwierig. Auch das mobile Internet sei zeitweise abgeschaltet worden, berichten Beobachter. Einige Informationen drangen trotzdem nach außen. Das unabhängige Nachrichtenportal TUTBY veröffentlichte Videos, auf denen zu sehen war, wie in Minsk Wasserwerfer gegen friedliche Demonstranten eingesetzt wurden. Mehrere Menschen wurden in Polizeigewahrsam genommen. Aufnahmen zeigten, wie maskierte Polizisten Demonstranten abführten und in Kleinbusse steckten. Jedoch ist zur Stunde nicht klar, um wie viele Personen es sich handelt. Das Menschenrechtszentrum Wiesna zählte am frühen Nachmittag rund 20 Festnahmen. In anderen Berichten war von einer höheren Zahl die Rede. Laut belarussischem Journalistenverband waren auch 3 Medienvertreter betroffen. Bei der heutigen Demonstration ging es vor allem um die Forderung nach der Freilassung politischer Gefangener. Führende Köpfe der Opposition, wie etwa Maria Kolesnikova, befinden sich in Haft, aber auch viele weniger prominente Regierungsgegner. Die genaue Zahl der politischen Gefangenen zu benennen sei nicht so einfach, sagt Menschenrechtlerin Jana Goncharova, und immer noch kämen viele hinzu. Die Zahlen ändern sich ständig, da die Leute in andere Städte gebracht werden. Aber definitiv kann man von Hunderten sprechen. Das sind nicht Einzelne oder Dutzende, die weiterhin festgenommen werden. Mittlerweile laufen auch Journalisten Gefahr, im Gefängnis zu landen, wenn sie weiterhin von den Protesten in Belarus berichten. Pavel Sverdlov, Chefredakteur beim belarussischen Radiosender Euroradio mit Sitz in Warschau und einem Korrespondentenbüro in Minsk, beklagt die verschärften Bedingungen für die ohnehin schwierige Berichterstattung. Wir können jetzt Journalisten nicht mehr legal zu den Massenprotesten schicken. Die Macht wird sie für illegale Kreaturen halten, genauso wie die anderen Protestteilnehmer. Die Gefahr ist dann nicht nur die Festnahme, sondern die Fortsetzung der Geschichte, wie zum Beispiel einige Tage in Untersuchungshaft, dann vor Gericht, dann Geldstrafe und vielleicht noch einige Tage in Isolationshaft. So sind die Bedingungen, die seit kurzem gelten. Der Fakt, dass die Journalisten heute legal in den belarussischen Städten nicht arbeiten dürfen, ist natürlich ein großes Problem. Nach den Regierungskritikern sollen jetzt offenbar auch diejenigen verstummen, die berichtet haben. Aus dem Exil meldete sich die Oppositionelle Svetlana Tichanowskaja mit einer Botschaft an ihre Landsleute zu Wort. Jeder protestiere heute zunächst für seine eigene Freiheit, meinte sie. Bei der Aktion diesmal ginge es zwar um die Freiheit aller politischen Gefangenen, die Belarussen wollten aber in Freiheit leben und nicht im Gefängnis. Am kommenden Dienstag will sich Tichanowskaja in Berlin unter anderem mit Bundeskanzlerin Merkel treffen.
Für politische Äußerungen und Impulse für gesellschaftliche Debatten ist Papst Franziskus seit Jahren bekannt. Einen neuen Vorstoß hat der Papst an diesem Wochenende unternommen. Es war ein Appell für eine gerechtere Sozialpolitik auf der Welt. Das Ganze im Lichte der Corona-Pandemie. Aus Rom dazu Elisabeth Pongrat.
Eine Welt ohne Grenzen mit Blick auf den Nächsten. Es ist eine neue Gesellschaftsordnung, für die sich Papst Franziskus in seiner Sozialenzyklika stark macht. Die Corona-Pandemie habe das Bewusstsein geweckt, so schreibt er, dass die Welt in einem Boot sitze. Gleichzeitig habe das Virus viele langjährige Probleme noch deutlicher aufgezeigt, wie etwa Ungleichheit. Das katholische Kirchenoberhaupt wendet sich vehement gegen das Ausgrenzen von Migranten, gegen Nationalismus und Abschottung. Stattdessen fordert Franziskus eine weltweite Solidarität. Dafür nimmt er seinen Namenspatron Franz von Assisi als Richtschnur, der fähig gewesen sei, den Graben der Herkunft, der Nationalität, der Hautfarbe und der Religion zu überspringen. Am Grab des Heiligen hatte der Papst am Samstag die Enzyklika unterschrieben. Unter dem Titel Fratelli Tutti ruft er zu einer neuen Geschwisterlichkeit auf. Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin betonte bei der Vorstellung des rund 150 Seiten starken Dokuments, wie wichtig ein mutiger und geduldiger Dialog auf der internationalen Bühne sei. Für den Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, den Limburger Bischof Georg Betzing, ist die Enzyklika ein Weckruf. Es gehe im Kern um die Würde des Menschen, die zum Fundament für gesellschaftliche, wirtschaftliche und politische Entwicklungen gemacht werden solle.
In wenigen Tagen jährt sich der Anschlag auf eine Synagoge in Halle, als es der Attentäter nicht schaffte, ins Gebäude einzudringen und stattdessen zwei Menschen in der Nähe tötete, bevor er dann festgenommen werden konnte. Kurz vor dem ersten Jahrestag meldet die Hamburger Polizei heute eine Attacke auf einen jüdischen Studenten, die in Teilen an das Ereignis in Halle erinnert. Axel Schröder hat die Einzelheiten.
Vor der jüdischen Synagoge im Hamburger Stadtteil Eimsbüttel hat die offenbar antisemitische Attacke stattgefunden. Der mutmaßliche Täter trug nach Polizeiangaben bundeswehrähnliche Kleidung und hatte mit einem Klappspaten auf einen 26-jährigen jüdischen Studenten eingeschlagen, der in der Synagoge mit seiner Gemeinde das Sukkot oder Laubblütenfest feiern wollte. Der Student wurde am Kopf verletzt und musste intensivmedizinisch behandelt werden. Er schwebt nicht in Lebensgefahr. Kurz nach der Tat hatte er erklärt, seinen Angreifer noch nie zuvor gesehen zu haben. Überwältigt wurde der Angreifer vom Sicherheitspersonal der jüdischen Synagoge. Noch am Tatort wurde er von der Polizei vorläufig festgenommen. Rund 50 Meter von der Synagoge entfernt gibt es einen rund um die Uhr besetzten Polizeicontainer, eine Reaktion auf die Anschläge vom 11. September 2001. Nach Angaben der Hamburger Polizei macht der Angreifer, ein deutscher Staatsbürger mit Wohnsitz in Berlin, in ersten Vernehmungen einen verwirrten Eindruck. Angaben der deutschen Presseagentur, nach denen der Mann einen Zettel mit einem Hakenkreuz bei sich hatte, will die Polizei nicht kommentieren.
Berichtet unser Korrespondent in Hamburg, Axel Schröder. Nach den aufsehenerregenden Protesten gegen die Corona-Maßnahmen in Berlin vor einigen Wochen, da gab es die Befürchtung, dass die Stimmung in Deutschland kippen könnte. Im Zuge der danach ähnlichen Veranstaltungen, stattgefundenen Veranstaltungen, war der Zulauf aber geringer, auch an diesem Wochenende, an dem unter anderem die Initiative Querdenken in Konstanz am Bodensee zu Protesten aufgerufen hatte. Und trotz Gegendemos blieb es insgesamt relativ ruhig und ohne große Zwischenfälle. Thomas Wagner mit einer Bilanz.
Atme frische Luft. Das war so etwas wie die Hymne der Querdenker an diesem Wochenende, die damit in Konstanz unter anderem gegen die Maskenpflicht und allerlei sonstigen per Regierungsbeschluss beschlossenen Maßnahmen in der Corona-Pandemie ansangen.
Wer mit Nazis demonstriert, der hat wirklich nichts kapiert.
Die links von der Mitte anzusiedelnden Antifa-Initiativen aus dem Raum Konstanz prangern in ihren Demonstrationszügen dagegen an, die Querdenker seien von Rechtsextremisten unterwandert. Eine gespannte Atmosphäre zwei Tage lang in der Konstanzer Innenstadt, eine explosive Mischung von Demonstrierenden aus völlig unterschiedlichen politischen Richtungen, von denen bis gestern Abend nicht einmal Einigkeit darüber bestand, wie viele überhaupt da waren.
Also Stand jetzt haben wir etwa geschätzt 1.500 bis 2.000 von den Querdenkern, was wir so etwa schätzen, und circa 500 bis 1.000 von gesamt von den Gegendemonstrationen.
So Jörg-Dieter Kluge, Sprecher des Polizeipräsidiums Konstanz.
Wenn 5.000 Menschen plötzlich darüber reden, dass es Spaß macht, dass es schön war, das ist ganz sicherlich angekommen.
So Gary Meyer vom Konstanzer Verein Bürgerdialog, der einen Teil der Kundgebungen organisiert hat und den Querdenkern nahesteht. Ein paar Zwischenfälle gab es dennoch. Während einer Kundgebung der Querdenker warf ein Vermummter einen, wie es die Polizei beschrieb, pyrotechnischen Gegenstand in die Menge. Dabei wurde aber niemand verletzt. Die Polizei konnte nach eigenen Angaben den mutmaßlichen Täter ermitteln. Bei einem anderen Zwischenfall wollten mehrere Demonstrierende eine Polizeiabsperrung durchbrechen. Die Beamten haben dies mit dem Einsatz von Reizgas abgewiesen. Und schließlich habe ein Demonstrant mehrere Pferde berittener Polizisten blockiert. Es habe die Gefahr bestanden, dass der Mann von den Pferden hätte verletzt werden können. Er wurde daher kurzzeitig in Gewahrsam genommen. Alles in allem aber aufatmen in Konstanz am Sonntagabend. Oberbürgermeister Uli Burchardt.
Wir blicken zurück auf ein relativ friedliches Wochenende mit vielen, vielen Demonstrationen. Fast 30, davon der größere Teil gegen die Querdenken-Demonstrationen. Und wir sind froh, dass es allerdings auch entsprechend unseren Erwartungen relativ friedlich verlaufen ist.
Und der Konstanzer OB hofft noch ein weiteres, dass die Querdenker zu zentralen Kundgebungen wie denen am Wochenende nicht mehr so schnell an den Bodensee zurückkehren.
Ich glaube, Konstanz hat an diesem Wochenende gezeigt, dass es genau keine Anlaufstelle für die Querdenkenbewegung ist. Konstanz hat mit einem freundlichen Gesicht und mit einem, wie ich finde, sehr entschlossenen und souveränen Lächeln gezeigt, dass hier kein Platz ist für jede Form von Extremismus, für Rassismus, für Antisemitismus oder Anti-Islamismus oder auch für Nazi-Symbolik und Ähnliches.
Tausende Demonstranten, tausende Polizeibeamte, Konstanz zwei Tage im Ausnahmezustand. Aber längst ist es nicht so heftig gekommen, wie vor den Demonstrationen befürchtet. Cool bleiben, so dieser Konstanzer, der am Demo-Wochenende ganz gelassen mit dem Fahrrad im Stadtgebiet unterwegs war.
Also viele haben wahrscheinlich Angst gehabt, dass es zu viel los ist oder eine riesengroße Demonstration. Man hat ja irgendwie von 25.000 geredet, oder? Sehr viele Polizisten, für mittelmäßig viele Leute da, ja?
Aus Konstanz ein Bericht von Thomas Wagner. Und am Ende der Sendung fehlt natürlich noch der Blick in die Kommentarspalten von morgen. Thorsten Gerald Schneiders hat das für uns zusammengestellt.
Und die Kommentarspalten sind voll mit einem Thema: Donald Trump und seine Corona-Infektion. Wir wollen trotzdem erst auf ein aktuelles deutsches Thema schauen. Bundesgesundheitsminister Spahn will den Eigenanteil im Fall einer stationären Pflege auf 700 Euro im Monat begrenzen. Das Straubinger Tagblatt begrüßt, dass sich hier etwas tut. Bei vielen Pflegebedürftigen wachsen die finanziellen Nöte. Der Eigenanteil, den sie aufbringen müssen, steigt vielerorts schneller als die Miete in boomenden Städten. Im Schnitt sind es schon rund 2.000 Euro, was weit oberhalb der durchschnittlichen Rente liegt. Spahn tut also gut daran, diese soziale Zeitbombe endlich zu entschärfen. Es ist überfällig, die Eigenanteile zu begrenzen, findet auch die Neue Osnabrücker Zeitung. Denn immer mehr Betroffene und ihre Familien geraten in erhebliche Schwierigkeiten, wenn eine Heimunterbringung notwendig wird. 700 Euro erscheinen eine gerade noch verkraftbare Schmerzgrenze. Nun in die USA. Sollen die Amerikaner Mitleid haben für den Mann, der die Corona-Krise in den Vereinigten Staaten außer Kontrolle geraten ließ? Für den Demagogen, der mit seinem Gerede über Wahlbetrug das Vertrauen in das politische System untergräbt? Fragt die FAZ und antwortet: Schadenfreude ist sicherlich fehl am Platze. Wohl aber sind Fragen berechtigt nach dem wahren Gesundheitszustand des Präsidenten. Erst war er symptomfrei, dann flog Donald Trump plötzlich doch ins Krankenhaus, listet die Zeitung ND der Tag auf. Nur eine Vorsichtsmaßnahme, hieß es, bevor klar wurde, der US-Präsident hatte Fieber. Sein Leibarzt faselte später von einer verbesserten Verfassung des Patienten, bevor der Stabschef informiert, dass die nächsten 48 Stunden kritisch werden. Die Liste der Widersprüche ist lang und passt zur Regierung Trumps. Was viele schon lange ahnten, offenbart sich in diesen Stunden erst recht, meint die Allgemeine Zeitung aus Mainz. Die Administration des Präsidenten zerlegt sich im Finale der ersten Präsidentschaft in ihre Einzelteile und gleicht einem Haufen aufgescheuchter Hühner. Es krankt nicht nur der Präsident, sondern sein ganzes System. Wie viele andere Zeitungen betonen auch die Nürnberger Nachrichten noch einmal, Häme über Trumps Corona-Infizierung sei absolut unangebracht. Daher tut man selbst als Trump-Kritiker am besten genau das, was sich im Falle einer Krankheit ohnehin gehört: gute Besserung wünschen. Die Frankenpost empfiehlt den Trump-Kritikern, dem Beispiel Joe Bidens zu folgen. Der ließ, kaum hatte die Nachricht von der Infektion seines Widersachers die Runde gemacht, sämtliche Negativwerbung zurückziehen. Werbung, wie sie normalerweise nicht wegzudenken ist, aus den Wahlkämpfen.
Und das war die Presseschau. Das war Thorsten Gerald Schneiders und das war der Tag heute im Deutschlandfunk. Am Mikrofon war Peter Sawicki. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.